Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Unsere Themen. Wir stellen vor das Hörspiel des Monats, die Schweizer Produktion Der letzte Schnee von Arno Kamenisch. Wir porträtieren die Hörspieldramaturgin Lina Kokali, die bei Radio Bremen mit großem Erfolg Serienformate entwickelt. Masse Mensch. Wie klingt Ernst Tollers Drama aus dem Jahr 1919 in der neuen Hörspielfassung des NDR? Und wir fragen, wie findet man den richtigen musikalischen Ausdruck für ein Hörspiel? Wir porträtieren den Komponisten Michael Rodach und stellen den brasilianischen Klangkünstler André Damião vor. In der Schweiz war der knapp 100-seitige Roman ein Riesenerfolg. Der letzte Schnee von Arno Kamenisch, ein konzentrierter Text, der sprachlich genau und lakonisch vom Verschwinden einer ganzen Welt erzählt. Der Schnee bleibt aus, doch Paul und Georg, die beiden Alten, stehen stoisch an ihrem Schlepplift, warten auf den Schnee und die Gäste und erzählen an gegen das drohende Ende. Eine perfekte Situation für ein Hörspiel. Die Deutsche Akademie für Darstellende Künste hat die Inszenierung des Schweizer Rundfunks zum Hörspiel des Monats gewählt. Der letzte Schnee, so heißt es in der Jurybegründung, sei ein Endzeitstück, das niemals schwarzmalend daherkommt, sondern die Protagonisten immer in freundlicher, fast melancholischer Erwartung des Endes ihrer Bestimmung und damit auch der Schnee- und Skitradition ihres Bündner Landes beschreibt. Michael Langer stellt Ihnen das preisgekrönte Hörspiel vor.
Der Winter steht vor der Tür, aber der Schnee bleibt aus.
Ora pro nobis. Der Alte hoch oben im Himmel lässt sich dieses Jahr aber Zeit.
Wenn denn etwas Schnee fallen würde, wäre das nicht verkehrt.
Aber was willst du machen? Ein bisschen was hat's ja gegeben. Halt das nehmen, was kommt.
Die beiden Alten, Paul und Georg, stehen irgendwo in den Bündner Bergen an ihrem auch schon in die Jahre gekommenen Schlepplift und sinnieren über die gar nicht mehr aussichtsreiche Lage, den Wandel der Zeiten sowieso, aber besonders über den Wandel des Klimas, der ihnen langsam die Geschäftsgrundlage raubt. Melancholie macht sich breit, doch der Humor geht ihnen trotz allem nicht flöten. Inszeniert hat dieses bedächtige Hörspiel der renommierte Schweizer Regisseur Gerry Dillier. Verfasst wurde es von Arno Kamenisch, der in der Schweiz ein überaus geschätzter Bestsellerautor ist. Mit ihm hat der Regisseur Gerry Dillier schon mehrmals zusammengearbeitet.
Also Kamenisch ist natürlich schon länger ein Begriff für die Schweizer. Das ist ja nicht sein erster Roman. Er hat schon eine Trilogie gemacht aus seinem Dorf. Mit dem Setzner, mit dem hinter dem Bahnhof und Austrinkenden. Also das waren schon drei Romane, die ihn ins Gespräch gebracht haben. Und mit der letzte Schnee, das war dann schon fast so ein bisschen wie Kult. Der Arno Kamenisch ist bei uns, auch vor allem bei den Lesungen, schon sehr beliebt, auf die Art auch, wie er seine Geschichten vorträgt. Also von daher war das Hörspiel eigentlich schon sehr gut vorbereitet. Aber das Hörspiel ist ja nicht das Buch, weil das Hörspiel muss mit ganz anderen Voraussetzungen arbeiten. Und zuerst wollten wir den Erzähler einbauen und dann die Dialoge dazugeben, um möglichst nahe beim Buch zu sein. Und beim Schreiben hat der Arno Kamenisch dann gemerkt, das geht nicht. Das fällt völlig aus dem Rhythmus, das fällt auseinander. Und hat dann das Ganze eigentlich mit szenischen Sequenzen, also in sich abgeschlossenen Sequenzen, die nur dialogisch sind. Und da ist er in einen Rhythmus und in eine Atmosphäre hineingekommen, die ihm sehr behagt hat und wo ich sagen muss, die auch mir als Regisseur sehr behagt hat.
Ja, wohin mit den Touristen, wenn hier kein Schnee mehr liegt?
Die kann man ja nicht den ganzen Tag lang wandern lassen. Die holen sich noch eine Zerrung. Und ob das gesund ist, ist denn noch nicht erwiesen. Wandern im Winter bei dieser kalten Luft. Mit den bruten Weiderli.
Hätten wir etwas Schnee, dann wäre das Problem gelöst. Ja? Der Plan wäre jedenfalls aufgegleist.
Aber wenn der Winter den Schwanz einzieht und im Unterland bereits im Februar Frühling ist, ja, wer kommt denn noch auf die Idee, zum Skifahren zu fahren? Eine Schneekanone bräuchten wir.
Das kostet.
Aber wir lassen uns nicht provozieren.
Nein, selbst nicht.
Also etwas, was wir sehr früh schon diskutiert haben, soll das Ganze in Bündner Mundart besprochen werden oder soll es in diesem leicht hergetisch gefärbten Hochdeutsch besprochen werden? Und dann war der Entscheid klar, wir lassen es eigentlich in dieser Hochsprache, die aber diese Anklänge in die Mundart gleichzeitig noch hat. Und wir wollten zwei Sprecher, die mit einer Leichtigkeit auch sich in diesem Idiom bewegen können, sprachlich. Und da ich schon viel mit Uwe Jacki gearbeitet habe und da ich von Stefan Kurt weiß, dass die beiden sich sehr gut mögen und beide das können, war das eigentlich so unsere Wunschbesetzung, mit diesen zwei Leuten diese Leichtigkeit, diese Entspannung im Dialog herzustellen. Weil es geht ja auch darum, dass das Ganze ganz entspannt daherkommt, ganz selbstverständlich daherkommt und nicht so mit einer Bedeutungsschwere und auch nicht mit einer helvetischen Schwere, sondern dass es irgendwo diese Leichtigkeit behält, die der Text eigentlich mitbringt.
Da fehlt ein Bügel. Da fehlt ein Bügel!
Was hast du gesagt?
Das kann gar nicht sein. Halt mal an!
Was?
Anhalten!
Ja, aber warum denn? Jetzt habe ich den schönen Schlepper doch erst gerade wieder eingesetzt.
Kamenisch weiß, wovon er spricht. Er kennt diese Leute, er kennt diese Gegend, er kennt diese Sprache. Er spricht von etwas und redet mit etwas, das er sehr gut kennt. Und jetzt müssten wir vielleicht noch auf die Musik zu sprechen kommen, weil die war von Anfang an eigentlich auch mit Arno Kamenisch abgesprochen auch. Der Musiker Julia hat vorgeschlagen, das mit dem Harmonium zu machen, weil diese Stimmung, die in diesem Endspiel drin ist, eigentlich mit diesem Endspielinstrument wunderschön zum Ausdruck kommt. Dieses alte Harmonium, das so schnauft. Und diese frühe Zusammenarbeit zwischen Musik, Text, Besetzung war vielleicht auch mit einer Voraussetzung, dass wir diese Leichtigkeit schlussendlich bekommen haben, diesen Rhythmus. Man müsste vielleicht noch mehr von einem Rhythmus sprechen, von einer Musikalität, von einem Blues, den die zwei haben.
Wie spät ist es denn? Oh, schon wieder Viertel vor. Man könnte meinen, wir haben den Rhythmus im Blut.
Das sind zwei Leute, die mit einer gewissen Wachheit, aber ohne zu lamentieren, ohne zu grollen, an diesem Lift warten und alles tun, was es dazu braucht, um den Lift aufrechtzuerhalten. Und ich kann mir vorstellen, sie würden auch noch dort stehen und ihre Übungen machen, den Schnee schaufeln, wenn überhaupt niemand da ist und überhaupt niemand kommt. Also in dem Sinn, sie bleiben und beobachten den Gletscher, der schwindet, der Schnee, der ausbleibt, die Touristen, die ausbleiben. Aber sie bleiben eigentlich.
Also, wer das verstehen soll, ich verstehe das jedenfalls nicht.
Michael Langer über das Hörspiel des Monats. Der letzte Schnee von Arno Kamenisch, eine Produktion des Schweizer Rundfunks. Hier bei uns im Deutschlandfunk ist das Hörspiel an diesem Samstag um 20.05 Uhr zu hören. In loser Folge stellen wir Ihnen im Hörspielmagazin die Menschen hinter den Hörspielen vor, die sogenannten Hörspieldramaturgen. Ohne sie gäbe es kein Hörspielprogramm, aber im Programm selbst sind sie nur ein Name im Abspann. Wie arbeiten sie? Was bewegt sie? Welche Hörspiele entwickeln sie gerade? Raphael Smarzoch stellt Lina Kokali vor, Dramaturgin bei Radio Bremen.
Ich bin Lina Kokali und ich arbeite bei Radio Bremen. Da betreue ich Hörspielserien.
Können Sie sich noch an Ihr erstes Hörspiel erinnern, das Sie gehört haben?
Ich bin ein Kassettenkind und ich bin tatsächlich mit so Hörspielen aufgewachsen wie Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, also genau die Hörspiele, die ich jetzt auch mit meiner Tochter höre.
Was fasziniert Sie am Hörspiel?
Es zählt immer die Geschichte. Also diese Geschichte, die muss mich überzeugen und die Geschichte muss natürlich auch spannend erzählt sein. Das gilt hier noch viel mehr als zum Beispiel jetzt im Film, weil im Film, da kriege ich auch große Bilder. Und große Bilder können durchaus über dramaturgische Schwächen hinwegtäuschen. Das Hörspiel, da muss es immer passen. Also die Geschichte geht über allem.
Was macht ein zeitgenössisches Hörspiel aus?
Wir haben das Netz jetzt und wir haben damit Podcast. Ich denke also, dieses zeitgemäße Hörspiel, das muss ich nicht mehr an so einer klassischen Stundenuhr, die wir aus den Hörfunkwellen kennen, irgendwie halten. Ne? Die Geschichte, die kann jetzt so lange erzählt werden, wie es für die Geschichte am besten ist. Also auch mal kürzer sein, mal länger sein, je nachdem eben. Man kann die Folge jeweils so lange machen, wie es für die Dramaturgie am sinnvollsten ist.
Was muss ein gelungenes Hörspiel bei seinen Zuhörern auslösen?
Da ist jetzt meine Antwort so profan, dass ich ein bisschen befürchte, mich lächerlich zu machen, aber letztendlich muss man sich gut unterhalten fühlen und darf sich nie langweilen.
Was muss eine gute Hörspieldramaturgin können?
Sie muss eine gute Geschichte erkennen können. Das ist unfassbar schwierig manchmal, weil gerade auch Exposés, die man häufig vorher bekommt, ja so einen bestimmten Charakter haben und der nicht unbedingt die Serie oder das Hörstück an sich schon kompakt einfangen kann.
Welches Potenzial steckt im Hörspiel, das noch nicht ausgeschöpft wurde?
Meine Meinung ist, dass wir viel mehr spannende Stoffe brauchen. Wir haben schon viele historische Stoffe, das finde ich auch gut, aber es kann auch gerne mal was anderes sein. Und wir haben auch viele Krimis, auch Krimis mag ich gerne, ich habe gar nichts gegen Krimis, aber ich vermisse Mystery, ich vermisse Fantasy, ich vermisse so ein bisschen ein Spiel mit verschiedenen Genres. Und was wir auch ganz viel haben im Hörspiel sind Romanadaptionen, auch da habe ich gar nichts gegen, aber wir brauchen auch mehr Urstoffe. Ich bin ein Serienjunkie, total. Mir liegt das serielle Erzählen sehr. Ich habe mich von Anfang an schon im Studium, hat mich die Dramaturgie von Fortsetzungsgeschichten fasziniert.
Alle Hörspiele, die Lina Kokali bislang betreut hat, sind Serien gewesen. Im seriellen Erzählen sieht die Hörspieldramaturgin die Möglichkeit, Geschichten zu entwickeln, die anders sind. Das Format der Serie gibt dem Hörspiel mehr Erzählzeit. Dadurch ist es möglich, eine Story zu konzipieren, die stärker in die Tiefe geht und vielschichtiger ist. Das trifft auch auf die Charaktere zu, deren Gestaltung mehr Entwicklungsspielraum bekommt.
Ich möchte gerne wissen, wie sich Figuren entwickeln. Und was mir auch sehr, sehr gefällt, ist eine Dramaturgie, die häufig auf prägnante Einstiege setzt und auf Cliffhanger. Also ich mag das einfach zwischendurch, dass mein Interesse extrem dadurch gesteigert wird, dass am Ende mich etwas schockiert.
Es geht darum, Sucht zu erzeugen, erläutert Lina Kokali. Auch wenn diese Form des Erzählens nicht neu ist, man denke zum Beispiel an Fortsetzungsromane, sind es doch die heutigen Fernsehserien, die von großen Streamingdiensten produziert und angeboten werden, die Kokalis Herangehensweise an die Entwicklung von Hörspielstoffen maßgeblich beeinflussen und auch vor neue Herausforderungen stellen. Schließlich ist es möglich und sogar erwünscht, dass Hörer alle Folgen nacheinander konsumieren. Das sogenannte Binge-Watching, das Komaglotzen, wird zum Binge-Listening. Eine neue Hörgewohnheit, die bei der Entwicklung der Dramaturgie berücksichtigt werden muss.
Wie müssen wir Figuren, die eine Weile nicht aufgetaucht sind, wieder einführen? Und dann muss man auch noch viel ausprobieren tatsächlich. Also dadurch, dass wir die Nutzungsgewohnheiten bei Hörspielserien noch gar nicht so gut kennen, müssen wir dort versuchen, unseren gesunden Menschenverstand zu bemühen und zu überlegen, wie wir das dramaturgisch bauen würden, bevor wir wirklich Statistiken haben, wo wir uns sicher sein können, okay, wenn ich Figuren XY nach 2 Erzählstunden wieder herhole, dann muss ich irgendeinen Marker haben, irgendein Auftreten oder sie muss so besonders angesprochen werden, dass ich mich daran erinnere, welche Funktion sie nochmal hatte. Da ist noch viel herauszufinden.
Mit diesen Fragen musste sich Lina Kokali in der Hörspielserie Der nasse Fisch auseinandersetzen, deren Dramaturgie sie zusammen mit ihrem Kollegen Holger Rink entwickelte. Die Serie entstand in Kooperation mit dem WDR und RBB und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Volker Kutscher, das wiederum Vorlage für die erfolgreiche TV-Serie Babylon Berlin war. Bei der Entwicklung des Hörspiels war es Kokali wichtig, eine neue Interpretation der Geschichte zu konzipieren und den Stoff nicht einfach nur zu wiederholen.
Ich mach's mal ganz konkret. Bei uns steht eine Leiche vom Seziertisch auf und singt. Das würde im Roman nicht funktionieren. Das wäre auch in der TV-Serie unfreiwillig komisch und würde da so ein absurdes Element hineinbringen. Bei uns im Hörspiel fügt es sich fast. Man nimmt es hin. Es ist eine weitere Erzählebene, die dazu passt.
Blöder Bullenarsch. Da komm ich so viele Jahre durch, ein echter harter Hund. Und mir nix, dir nix, bin ich bloß ein weiterer Leichenfund.
Danke, Herr Doktor, danke.
Lina Kokali verbringt ihre Kindheit in der arabischen Welt, bevor ihre Familie nach Deutschland emigriert. Sie wächst in Bethlehem auf. Ihren multikulturellen Background begreift die Hörspieldramaturgin nicht als Nachteil. Die Fähigkeit, sich in zwei unterschiedlichen Kulturen zurechtzufinden, hat einen positiven Einfluss auf ihre Arbeit.
Ich glaube, dass es meine Sicht auf Themen schon ändert, dadurch, dass ich zwei Kulturen sehr, sehr nah bin. Ich glaube, es hilft, um den Kopf frei zu haben und Stoffe so auszuwählen, dass sie mehr Menschen ansprechen. Ich bilde mir ein, Stücke, die ich mitbetreut habe, die exotisieren nicht überflüssig oder die gehen mit verschiedenen Identitäten selbstverständlicher um.
Um Identität geht es auch in dem Hörspiel 30 der Journalistin Laura Naue. Nach ihrem 30. Geburtstag beginnt sie sich zu fragen, was ihre Generation glücklich macht. In langen Gesprächen mit ihren Freunden geht sie auf die Suche nach dem Glück. Eine Suche, die gleichzeitig auch zu einer Analyse eines Lebensgefühls wird, das hauptsächlich online zum Ausdruck kommt.
Einmal möchte ich keine Sorgen haben.
Mit 30 beginnt der Ernst des Lebens. Nicht mit der Einschulung, der Konfirmation oder nach dem Abitur.
Man ist sowieso nur so alt, wie man sich fühlt.
Stellen Sie sich vor, Sie wären das Glück. Würden Sie bei sich vorbeischauen?
Viele werden 30, fühlen sich aber eigentlich noch so, als wäre noch nichts im Leben entschieden, überlegen nochmal alles neu zu machen. Und dieses Lebensgefühl nehme ich ganz viel im Netz auf. Zum Beispiel gibt es ganz viele Memes, die sich damit beschäftigen, wie das Lebensgefühl so der 20-Jährigen aussieht, so zwischen 20 und 30. Es gibt ganz viel dieses, oh je, das sind alles nur First World Problems, aber ich schaffe es trotzdem nicht an die Fernbedienung ran. Dieses Lebensgefühl ist für mich ein richtiges Phänomen. Ich empfinde das selber nicht. Ich war mit 30 schon tatsächlich sehr gefestigt in dem, was ich wollte. Ich wusste, was ich wollte.
Mit Mitte 30 blickt Lina Kokali bereits auf ein Volontariat im Hörfunk und ein abgeschlossenes Literaturstudium in Berlin zurück. Dieses Studium konfrontiert sie nicht nur mit neuen literarischen Eindrücken, es bringt sie auch mit Menschen zusammen, die ihre Passion für Geschichten teilen und vermittelt ihr ebenfalls das theoretische Handwerk, Texte zu analysieren.
Man hat einmal wirklich Texte durchdrungen und ich glaube, dieses Durchdringen von Texten hilft enorm, wenn man dann bei einem neuen Text beurteilen muss, ist es wirklich fürs Hörspiel geeignet? Ist es wirklich gut? Ist es wirklich innovativ genug, als dass ich mich dem widmen möchte?
Wobei es Lina Kokali wichtig hervorzuheben ist, dass ein bewährtes Setting auch interessante Resultate hervorbringen kann. Etwa wie in der Hörspielserie Paartherapeut Klaus Kranitz. Darin geht es um einen ehemaligen Immobilienmakler, der als Paartherapeut zu arbeiten beginnt und die seltene Fähigkeit besitzt, Probleme seiner Kunden sofort zu durchdringen und mit ungewöhnlichen Methoden zu therapieren.
Wären Sie in der Lage, dem Ableben Ihres Mannes nachzuhelfen?
Also da bin ich jetzt vollkommen. Okay. Also das, ich weiß, das kann ich nicht beantworten. Das will ich auch gar nicht beantworten.
Gut, dann lassen Sie das einfach mal für sich so sacken.
Also ich weiß es gar nicht, was Sie mir da gerade vorschlagen oder was Sie meinen, was ich machen könnte.
Naja,
meinen Mann umzubringen oder wie?
Alle Folgen der mehrteiligen Hörspielserie, die sich mittlerweile in der zweiten Staffel befindet, sind improvisiert. Es gibt kein Skript. Zu Beginn jeder Episode wurden lediglich Vorgespräche mit den Schauspielern geführt. Anschließend wurde aufgenommen. Auch das ist ein Markenzeichen von Lina Kokalis Arbeitsweise. Das Experimentieren mit offenen Versuchsanordnungen und die damit einhergehende Bereitschaft, sich auf Unvorhergesehenes einzulassen.
Wir sind ein Risiko eingegangen und wir haben Sendestrecke zu füllen gehabt und wir haben aber gedacht, wir glauben, dass das klappt, weil die gehen mit so viel Leidenschaft ran. Ich habe da nur gute Erfahrungen mitgemacht tatsächlich, weil die Leute freuen sich, wenn man ihnen vertraut. Die nehmen das wirklich sehr ernst. Also wer verspielt schon so ein Vertrauen, das er bekommt? Das passiert eigentlich nicht. Und gerade beim Paartherapeuten sind so lustige Dinge bei rausgekommen, die hätten wir uns nicht ausdenken können.
Raphael Smarzoch stellte Lina Kokali vor, Hörspieldramaturgin bei Radio Bremen. Wir kommen zu den Hörspielpremieren im Mai. Unser Gastkritiker ist Jochen Meißner und der hat sich diesmal eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks genauer angehört.
Ich stehe am nächtlichen Fenster. Träumen zwitschert die Schwälbin. Geweckt vom liebenden Ruf regt sich leise das Schwalbenmännchen. Ich bin nicht allein. Auf Mond und Sterne sind mir Gefährten und die schimmernden, schweigenden Felder.
Als Ernst Toller dieses Gedicht eingesprochen hat, ist er der Festungshaft im Gefängnis Niederschönfeld entronnen. Als einer der Köpfe der Münchner Räterepublik war er der Todesstrafe nur knapp entgangen und wegen Hochverrats zu 5 Jahren Haft verurteilt worden, von denen er 4 verbüßen musste. Literarisch war das für ihn eine produktive Zeit. Sein lyrisches Schwalbenbuch sowie die Dramen Masse Mensch, Die Maschinenstürmer und Hinkemann entstanden hinter den Gefängnismauern. Als Masse Mensch in Berlin seine Premiere feierte, hatte Ernst Toller gerade einen Hungerstreik abgebrochen, wie er es in seiner Autobiografie Eine Jugend in Deutschland erzählt, die von Katja Langenbach 2008 für das Hörspiel bearbeitet wurde.
Ich trete in den Hungerstreik. Hunger tut nicht weh am ersten Tag. Am zweiten fühlt man im Magen bohrenden Schmerz. Am dritten beginnt der Mensch zu fiebern. Dumpf und fühllos vergisst er den Hunger. Am vierten Tag abends wird die Strafe des Bettentzugs aufgehoben. Zeitungen hatten sich meiner angenommen. Ich breche den Hungerstreik ab und bitte um etwas Nahrung. Der Aufseher bringt mir eine Tasse Wasser, Kakao und ein Stück Brot. Ich stürze die Bissen hinunter. Jetzt kommt der Hunger wieder. Ich warte eine halbe Stunde. Ich halte es nicht mehr aus vor Hunger. Ich bitte den Aufseher um ein Stück Brot.
Der Herr Staatsanwalt hat nur ein Stück Brot erlaubt.
Wieder kriecht eine halbe Stunde. Ich werde verrückt vor Hunger. Heute Abend spielt die Volksbühne in Berlin zum ersten Mal mein Drama Masse Mensch. Mir wäre ein Stück Brot lieber.
Ernst Toller, geboren 1893, war Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg. Er beteiligte sich an der Novemberrevolution 1918 und war zeitweise Vorsitzender der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei. Bereits während des Krieges hatte er sein Drama »Die Wandlung« verfasst. Er gilt als ein Autor der engagierten Literatur im Übergang vom Expressionismus zur neuen Sachlichkeit. In »Masse Mensch« verarbeitete er seine Erfahrungen zur Zeit der Münchner Räterepublik. Als Mensch steht prototypisch die Frau, die der Pazifistin Sonja Lerch, geborene Rabinowitz, nachgebildet ist, einer chorisch agierenden Masse in verschiedenen Erscheinungsformen gegenüber. Diese Masse wird von einem Namenlosen gesteuert, einer Figur, die den Kommunisten nachempfunden ist, die, laut Toller, der Münchner Räterepublik von innen her geschadet haben. Ähnlichkeiten zu gegenwärtigen Fundamentalismen sind offensichtlich.
Ich selbst habe Gewalt gebraucht und zur Gewalt aufgerufen. Was erwartet den Menschen, der in die Geschicke der Welt eingreifen will, also zum politisch Handelnden wird? Wenn er die als recht erkannte sittliche Idee im Kampf der Massen verwirklichen will? Ist der Mensch nicht Individuum und Masse zugleich? So entsteht mein Drama Masse Mensch. In wenigen Tagen schreibe ich das Stück. Abends um 9 erlischt das Licht in den Zellen. Eigenes Licht ist verboten. Ich verhänge den Tisch mit einer Decke, ich lege mich flach auf den Boden und schreibe beim Schein einer Kerze weiter, bis zum Morgen. Das Stadttheater in Nürnberg führt das Drama auf. Es hat ein merkwürdiges Schicksal. Die einen sagen, es sei konterrevolutionär, weil es die Gewalt verwerfe, die anderen, es sei bolschewistisch, weil die Trägerin der Gewaltlosigkeit untergehe.
Krieg!
Ja!
Halt! Nein! Nein, hört mich! Ich will...
Schweigen Sie! Mit leichtem Händedruck, Gebet und netten Blumen erzeugt man keine Kinder. Zum Bäumefällen braucht es die Axt.
Ja!
Hört mich! Ich will kein neues Morgen!
Das wissen Sie schon. Sie sind nicht Masse. Ich bin Masse. Masse ist Schicksal.
Gewissen schreit nein. Das ist das. Das kann nicht richtig sein.
Ach, halten Sie Ihren Mund. Der Sache willen. Was gilt der Einzelne? Was sein Gewissen? Die Masse gilt. Ein einziger blutiger Kampf und ewig Frieden. Krieg ist Notwendigkeit für uns. Ihr Wort bringt Spaltung. Fügen Sie sich. Folgen Sie uns. Die Mehrheit hat entschieden.
Tolle hat seinem Drama den Untertitel »Ein Stück aus der sozialen Revolution des 20. Jahrhunderts« gegeben. Denn es sind die Produktionsverhältnisse, die die Revolution befeuern. Die Welt der Fabriken und deren Vernutzung von Arbeitskraft wurde schon im damals zeitgenössischen Hörspiel thematisiert. Und ähnlich wie bei Tolle sind Masse und Mensch, Werk und Maschine ambivalent dargestellt. Der Nationalsozialist Hans-Jürgen Nierenz dichtete 1933 eine Symphonie der Arbeit.
Um uns sind die Maschinen und halten uns gekannt. Wir herrschen und wir dienen, Maschinen Mann für Mann. Der Arbeit tun und taten, der schuf uns zu Soldaten, der Kameraderie. Die Hirne und die Hände sind Weg der großen Wende, der Arbeitssymphonie.
2 Jahre zuvor, 1931, hatte der Schriftsteller Walter Bauer in seinem Stück »Ein Werk in Deutschland« andere Akzente gesetzt.
Alle Dinge tragen den Namen des Werks. Aller Dinge Anfang und Ende ist das Werk. Der eingebrannte Buchstabe auf den Eisenbahnwagen durch die Länder. Alle Werkzeuge tragen den Namen des Besitzers, den wir nicht kennen.
Auch Christoph Karkowski nutzt in seiner Inszenierung das Mittel des chorischen Sprechens. Hier die Sprachaufnahmen noch ohne Musik.
Kein Zögern mehr mit jenen Herren. In die Maschinen Dynamit. Morgen fetzen die Fabriken in die Luft. Maschinen pressen uns wie Vieh ins Schlachthaus. Maschinenhämmer, unsere Leiber Tag für Tag. Nieder die Fabriken, nieder die Maschinen. Nieder die Fabriken, nieder die Maschinen.
Es ist ein Traum, der eure Blicke hemmt. Ein Traum von Kindern. Die Fabriken sind nicht mehr zu zerstören. Maschinen sind unausweichlich.
Doch noch ist das Hörspiel Masse Mensch nicht fertiggestellt. Regisseur Christoph Karkowski berichtet von seinem Zugriff auf den Stoff, den er ästhetisch in die Gegenwart holen will, ohne ihn platt zu aktualisieren.
Wir haben sehr überlegt, wie wir die stark expressionistische Handschrift von Ernst Toller beibehalten wollen, aber wie wir ihn natürlich auch ins Heute und Jetzt holen wollen. Und ich hoffe, wir haben jetzt eine Bearbeitung gefunden, die sowohl das Alte erzählt, neu belebt, aber auch nicht im Alten stecken bleibt, sondern ins Heute und Jetzt Verweise gibt und zeigt.
Hier das Urteil. Mildernder Umstand anerkannt. Trotzdem Staatsverbrechen.
Sie werden mich erschießen?
Befehl, Befehl. Gehorchen, gehorchen. Staatsinteresse, Ruhe, Ordnung, Pflicht.
Und der Mensch?
Jede Unterhaltung mir verboten. Befehl, Befehl.
Ich bin bereit.
Wird sie erschossen?
Ja, ich sah den Sack im Waschraum stehen.
Dumme Gans, wer lässt sich aus Prinzip erschießen?
Ich hab's nicht verstanden, Intellektuelle.
Da, ihr Brot. Hunger, Hunger. Gib mir auf vom Brot, Brot und Macht für alle.
Warum tun wir das?
Warum denn nicht? Die ist tot. Wie hieß die doch gleich? Ich hab Hunger.
Es muss sich halt zuerst der Mensch ändern, dann ändert sich auch die Gesellschaft.
Nein, ganz falsch. Zuerst muss sich die Gesellschaft ändern, dann ändert sich auch der Mensch.
Nee, so ein Blödsinn, du liegst völlig
falsch.
Nein,
du liegst völlig falsch. Willst du einer aufs Maul oder was?
Es ist nicht das erste Mal, dass Christoph Karkowski sich die gesellschaftlichen Widersprüche vergegenwärtigt, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg diskutiert worden waren. Ein Jahr nach Tollers Stück schrieb der russische Schriftsteller Jewgeni Samjatin den Roman »Wir«. Setzte Toller noch seine Hoffnung auf die Utopie, so hat sie bei Samjatin schon gesiegt, mit verheerenden Folgen. Der Individualismus ist überwunden. Die Menschen sind nur noch glückliche Nummern. Oder Masse.
Vor einem Jahrtausend haben unsere Vorfahren diesen Planeten dem einzigen Staat untertan gemacht. Wir sind es, deren gläserner, elektrischer, feuerspeiender Integral die unendliche Gleichung des Alls integrieren wird. Unsere Aufgabe ist es, jene unbekannten Wesen, die auf anderen Planeten vielleicht noch in dem unzivilisierten Zustand der Freiheit leben, unter das segensreiche Joch der Vernunft zu beugen. Sollten Sie nicht begreifen, dass wir Ihnen ein mathematisch fehlerfreies Glück bringen, haben wir die Pflicht, Sie zu einem glücklichen Leben zu zwingen. Glückliche Nummern. Wer dafür ist, hebe die Hand.
Also bei Jewgeni Samjatin war es ganz klar, als Science Fiction geschrieben, als erster dystopischer Roman der Weltliteratur, zielt er natürlich in seiner visionären Kraft in eine andere Richtung. Und das sind natürlich dann auch meine Stoffe, womit ich natürlich auch ganz toll was anfangen kann. Sowohl in eine Zeit, die vor 100 Jahren stattfand, ist das eine, was mich immer wieder interessiert, was natürlich auch bei Wir von Jewgeni Samjatin über die Orchestermusik versucht worden ist, dort einfach einen anderen Geist zu schaffen. So wollen wir hier in der expressionistischen Gestaltung von Masse Mensch auch so einen Geist von der damaligen Zeit so ein bisschen mit reinholen. Und jeder, der das Stück hört, beide Hörstücke, wird seine Parallelen zum Heute und Jetzt finden.
Jochen Meißner über die NDR-Produktion Masse Mensch nach dem Theaterstück von Ernst Toller. Zu hören ist das Stück am 22. Mai um 20 Uhr auf NDR Kultur. Was alles hat Platz in einem Hörspiel? Wort, Sound, Geräusch, Musik? Die Möglichkeiten sind unendlich, doch was zeichnet eigentlich eine gute Hörspielmusik aus? Was der eine für Gebrauchsmusik hält, ist für den anderen die besondere Fähigkeit, sich in unterschiedliche Charaktere und Situationen einzufühlen und diese hörbar zu machen. Michael Rodach ist so ein Komponist. Ein Porträt von Nora Bauer.
Zarte Klänge einer akustischen Gitarre. Beinahe wie ein Volkslied so eingängig. Leicht kann man sich dazu eine verschneite Landschaft vorstellen. Von Menschen unberührt und doch nicht einsam. Eine Landschaft, die es so nicht mehr gibt. Das Hörspiel Eskimo-Märchen nach der Erzählung Das Mädchen Kiesel und der Hund entstand in der Regie von Renate Heitzmann für Deutschlandfunk Kultur. Die Musik schrieb Michael Rodach, der selbst über dieses Instrument zur Musik und Komposition fand.
Die erste Erinnerung war mit 6 Jahren, dass ich meinen Vater Gitarre spielen gesehen und gehört habe. Mein Vater war immer so sehr ruhig und die Brüder meiner Mutter waren so viel lebendiger, so rheinische Frohnaturen und haben Rad geschlagen. Mein Vater immer mit weißem Hemd und Schlips und immer so ernst eben. Und die Familie meiner Mutter, die spielten alle eher Klavier und meine Großmutter war Koloratursopran. Und plötzlich war eine Gitarre bei so einer Familienfeier. Und da hat mein Vater die Gitarre genommen und ein russisches Lied gesungen. Mein Vater ist Russe. Das wusste ich da nicht. Und der Raum hat gebrannt. Er hat geleuchtet in diesem weißen Hemd und er hat meine ganzen Onkels rechts und links überholt. Und das ist als Foto jetzt immer noch in meinem Kopf. Und dann habe ich gesehen, was für eine Stärke diese Musik auch hatte. Und dann wollte ich eine Gitarre haben und ab da hat es mich nicht mehr losgelassen. Es war auch ganz früh klar, dass ich Musiker werden will.
Das Das Mädchen Kiesel lebt bei seinen Eltern im Iglu. Der Vater ist Jäger und hat es schwer, die Familie zu ernähren. Kiesel hilft dem Vater bei der Robbenjagd. Deshalb verbietet er ihr zu heiraten und jagt einen jungen Bewerber aus dem Haus. Aus Rache schwört die Tochter, überhaupt nicht zu heiraten, damit der Vater sie Zeit seines Lebens ernähren muss. Eine Geschichte über das Erwachsenwerden, über Emanzipation, über das Verhältnis von Menschen und Natur. Die Musik erzählt dazu in leichter Melancholie, dass Trotz selten zum Ziel führt.
Manchmal komme ich mir vor wie ein Beleuchter, der einen Scheinwerfer auf was richtet. Ich fische gerne in Gefilden, wo so eine ganz andere Ebene passiert. Die lässt diese Szene eventuell viel mehr leuchten, als wenn man auf diese Szene direkt drauf geht. Die Musik kann tatsächlich eine Umgebung darstellen, die man nicht sieht.
Schon als Jugendlicher probierte Michael Rodach mit Geräuschen und Musik herum und entwickelte eine Begeisterung für das Hörspiel.
Ich hatte so ein Tonbandgerät, da waren meine ganzen Musiken drauf, so John Lee Hooker und Hendrix und Pink Floyd. Und diese Tonbandmaschine, die hatte eine Playback-Funktion. Da konnte man also, das war nicht richtig, mehrere Spuren, aber man konnte auf eine Spur was spielen und dann was draufspielen. Und die hatte sogar so ein paar Effekte. Das war die Ur Royal Deluxe, was für ein Name, ne? Also Kenner kriegen glänzende Augen. Und damit habe ich eben auch schon so Sounds gemacht und improvisiert. Interessant finde ich zum Beispiel Winterpark, die Läuferin von Andrea Ghetto. Das ist ein Hörspiel von einer Frau, die mit ihrer Schwester von ihrem Vater sehr misshandelt wurde. Und der Vater ist nun gestorben und sie läuft immer. Und da gab es eben immer dieses Laufen im Winterpark, dieser vereiste Park. Und klar kann man da auch Kies knirschen lassen und Eis, aber eben auch die Musik ist da sehr programmatisch, sehr lautmalerisch von mir gemacht.
Man sieht förmlich den gefrorenen Atem der Joggerin, hört ihren regelmäßigen Lauf und spürt über die Musik ihren inneren Konflikt, den Versuch, durch das Laufen die Gefühle unter Kontrolle zu halten. Ein Bemühen, das zum Scheitern verurteilt ist.
Es kann das Bühnenbild sein, es kann tatsächlich im Kopf sein, was der eine Protagonist meinetwegen fühlt oder denkt. Naja, oder was in ihm vorgeht. Was ich sagen will, sie kann einfach verschiedene Rollen einnehmen. Der Deal ist einfach völlig klar, der Regisseur führt. Und wenn er das in eine bestimmte Richtung haben möchte, mache ich das auch wirklich ohne Murren. Ich gucke, dass er wirklich zufrieden ist.
Wo bleibt er selbst in diesem Arrangement?
Das Hörspiel über Albert Hoffmann, das LSD-Hörspiel, das bin auch sehr ich.
Entstanden 2006 für den RBB in der Regie von Regina Arem, preisgekrönt von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats, überschreitet das Hörstück Hoffmanns Elixier oder Die Welt ist perfekt alle Hörerfahrungen. Eine Collage aus historischen Sprachaufnahmen, Erfahrungsberichten des Chemikers Hoffmann, der durch einen Laborunfall zum ersten Konsumenten seiner Erfindung LSD wurde, und vielen berühmten Autoren und Künstlern, die auf seinen Spuren folgten und mit der bewusstseinserweiternden Droge LSD experimentierten, und Michael Rodachs fantastischen Klangbildern. Der Weg in die Komposition läuft immer über Umwege.
Ich spreche einfach das ganze komplette Hörspiel ein. Alle Rollen, was furchtbar ist. Also soll auch keiner hören. Aber das bringt wirklich viel. Wenn man es gesprochen hört, merkt man, dass vielleicht der Plan, der dann trocken gemacht worden ist, nicht funktioniert.
Und Irrtümer.
Dass ich zum Beispiel ein Hauptthema mir am Anfang ausdenke und denke, ah, ist ja ein super Thema und dann mache ich weiter. Und irgendwann im letzten Drittel ist eine Szene und dann mache ich dafür eine Musik und denke, das ist doch das viel bessere Hauptthema. Was gut ist zu lernen als Musiker oder als Künstler, dass nicht alles, was sich beim Machen gut anfühlt, auch gut ist.
Wann weiß man es also dann, dass die Musik stimmt?
Also wenn ich einen Wunsch an die Fee hätte beim Komponieren, dann wäre es der, dass sie mir auf Knopfdruck Abstand zu meiner eigenen Komposition bringen könnte, als ob ich sie nicht kennen würde. Wenn ich das mal so hinher switchen könnte, der Spruch hat eigentlich eine Fortsetzung, weil bitte wieder auch zurück, weil wenn man Gefühle ausdrücken will, hilft es auch, welche zu haben. Ich muss mich berühren lassen auch von dem, was ich da mache, auch selber. Ich muss da mit drin sein.
In Ermangelung der Fee hat Michael Rodach gelernt, mit ein paar Tricks zu arbeiten.
Wenn ich jemand anders das vorspiele, dann leihe ich mir seine Ohren. Der muss gar nichts sagen, sondern allein schon, indem ich dem das vorspiele, höre ich so ein bisschen, ich versetze mich in den hinein. Und der kommt jetzt aus der Stadt angefahren und sitzt hier und hört dann irgendwie eine komische Musik. Und dann merke ich manchmal beim ersten sofort, manchmal mache ich es sogar aus dann und sage, nee, ich muss was anders machen. Für mich ist die Musik ja auch wirklich so ein sehr großer Stabilisator. Und die ist auch nicht getrennt, worauf will ich hinaus, dass das mehr in das Leben hinein integriert ist. Ich bin ja immer Musiker geworden und so viel, wie ich gespielt habe, habe ich vielleicht mehr gespielt, als ich gesprochen habe. Das wäre mal zu überlegen. Also ob das dann vielleicht das Sprechen meine Zweitsprache ist und das Musikmachen die erste.
Nora Bauer porträtierte den Hörspielkomponisten Michael Rodach. Radio Art Residency, so nennt sich ein Stipendium, das internationale Klangkünstler nach Halle einlädt. Zurzeit zu Gast ist dort der brasilianische Komponist und Klangkünstler André Damião, der mit seiner elektroakustischen Musik Bewegung in den Stadtraum bringt. Tina Klatte hat ihn getroffen.
Einmal im Jahr an Aschermittwoch zieht ein etwas anderer Karnevalsblock durch die Innenstadt von Sao Paulo. Mit selbstgebauten Instrumenten aus Schaltkreisen, Lautsprechern, Vinylplatten, Kontaktmikrofonen und anderen Lärmerzeugern interveniert eine Gruppe von etwa 15 Menschen in den Klangraum der Großstadt. Der Bloco Ruido, die Lärmgruppe, wurde 2013 von dem Komponisten und Musiker André Damião ins Leben gerufen. Während seines Studiums der Sonologie und elektroakustischen Komposition an der Universität von Sao Paulo suchte der Künstler nach anderen Wegen des Musikmachens und Hörens.
Das war eine der frustrierendsten Erfahrungen meines Lebens. Die Universität, in der ich studiert habe, war sehr gut ausgestattet. Wir hatten dieses Lautsprecherorchester, bei denen du mehr als 80 Lautsprecher hast, mit denen man diesen sehr räumlichen Klang erzeugen kann. Aber niemand kam zu den Konzerten. Diese Konzertraumatmosphäre kann verdrängen, was in diesem Raum eigentlich gesagt wird.
Die Sprache der elektroakustischen Musik sollte also den Konzertraum verlassen.
Das ist natürlich erstmal eine sehr naive Intention zu sagen, lasst uns einfach die Lautsprecher auf die Straße tragen. Aber wenn man das tut, öffnet sich die Wahrnehmung für viele andere Komponenten des Musikmachens. Es verändert das Konzept der Aufführung und die Art und Weise, wie wir über Musik und den Prozess des Musikmachens nachdenken. Es stellt die Vorstellung und die Rolle von Komponist, von Ausführenden und von Publikum in Frage. Das alles wird vermischt.
Das Musikmachen des Bloco Ruido findet kollektiv statt. Die Klangobjekte werden gemeinsam gebaut. Das Kollektiv entscheidet über die Aufführung, den Weg, welchen es durch die Stadt nimmt und wie es zusammen klingen will. Dies alles versteht André Damião als Teil der Komposition.
Diese Art von Lärm auf die Straße zu tragen und zu überlegen, wie man Klänge in den öffentlichen Raum bringt, war einerseits eine politische Haltung der elektroakustischen Musik gegenüber, aber der ästhetische Aspekt war, über das Verhältnis von Klang und Raum nachzudenken.
Mit dem Konzept des Bloco Ruido bewegt sich André Damião in einem musikalischen Genre, das sich unter anderem mit dieser Frage auseinandersetzt. Das Genre der Mobile Music ist eine Form der elektronischen Musik, die mobile Geräte wie Mobiltelefone oder Radios zu ihrem Instrumentarium macht und damit auch die traditionellen Aufführungsräume verlässt. Der Blocco Ruido kritisiert aber zugleich den Gebrauch von Technik in der Mobile Music Szene.
Once they had only MP3 players and GPS sensors and then when
zu Beginn waren die Instrumente MP3 Player und GPS, und als das iPhone auf den Markt kam, machten alle nur noch Musik mit dem iPhone. Das setzt der Mobile Music Forschung viele Grenzen, meiner Meinung nach. Der Blocco Ruido ist also auch als Kritik der Technologie zu verstehen. Wir benutzen diese sehr instabilen Geräte, die wir selbst herstellen.
Which we make them ourselves.
Auch in seiner Werkreihe Nava thematisiert Damiao den Technikkonsum in kapitalistischen Verhältnissen. Titelgebend für das Werk ist der DDR-Glühbirnenhersteller Nava, dessen Produkte nicht darauf angelegt waren, vorzeitig zu veralten oder nicht mehr zu funktionieren, sondern sie können teilweise heute noch gebraucht werden. Damit verweist Damiao auf die sogenannte geplante Obsoleszenz der technischen Geräte unserer Tage. Der eingebaute Verschleiß sorgt dafür, dass wir schnell und fortwährend umgeben sind von Technik, die keinen Nutzen mehr hat. Der Künstler widmet sich diesen Geräten und gibt ihnen eine neue Bedeutung, indem er sie zu Klangobjekten für seine Musik werden lässt. In seinem Stück Nava 2 besteht das Instrument aus einem tragbaren Röhrenfernseher, der um Synthesizer und Mikrocomputer erweitert ist, die wiederum ein analoges Signal für Bild und Klang erzeugen.
So about having the highest fidelity of sound, but to have different memories which are connected to sound.
Es geht in meinen Arbeiten nicht um die beste Klangqualität, sondern darum, verschiedene Erinnerungen hervorzurufen, die mit dem Klang verbunden sind. Wenn du diesen tragbaren Fernsehapparat siehst, denkst du an eine Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er. Und du hattest dieses Medium schon vergessen. Als Musikinstrument bringt es versteckte Erinnerungen zurück. Es geht mir also mehr darum, viele verschiedene Ebenen von Klangqualität zu schaffen, um zu sehen, welche Erinnerungen und Texturen sie kreieren.
Derzeit ist André Damiao Stipendiat der Radio Art Residency, einem Stipendium für Radiokunst, das gemeinsam vom Freien Radio Korax in Halle-Saale und dem Goethe-Institut ausgerichtet wird. Bei Radio Korax entwickelt Damiao sein Konzept des Blocco Ruido weiter, der die mobile Musik nicht nur in den Stadtraum, sondern auch ins Radio bringt.
Soll ich erklären?
Ja.
Also, was wir hören sozusagen aus dem Radio, ist ein Stück, was André gemacht hat, komponiert hat. Und wir können mit dem Stück interagieren, indem wir da anrufen. Und wenn du ein Mobiltelefon anrufst, dann wirst du sofort on air genommen und hörst sozusagen, also kreierst ein Feedback, weil du das wieder ins Radio spielst, was gerade aus dem Radio kommt.
In Halle findet sich eine neue Lärmgruppe zusammen. Für ihre erste Performance hat sie verstärkte, tragbare Radios gebaut, die wie die Radiosendung selbst als Instrument fungieren.
It really creates another layer which can be more inclusive in a way that
das Radio schafft eine weitere Ebene. Es hat eine integrierende Funktion in dem Sinne, dass jeder, der ein Radio hat, mitspielen kann. Es ging darum, Radio von der Straße aus zu machen und zugleich die Sendung sowie das Machen der Sendung hörbar zu machen. Ähnlich wie in der elektroakustischen Musik der Konzertraum als Instrument gedacht wird, war für mich in der Performance das Senden selbst ein Instrument.
Wenn der Blocco Ruido durch die Stadt und den Äther zieht, dann ist das nicht nur ein Spiel mit dem Hören und Klingen, sondern auch ein Spiel mit der Wahrnehmung des Öffentlichen. Hier wird in Frage gestellt, wie wir uns im öffentlichen Raum bewegen. Was höre und sehe ich da? Eine Demonstration? Eine Party? Oder doch nur Kunst?
You can think that it's just art, but there is some moments of strangeness which is in between.
Also, die Menschen, die an uns vorbeigehen, könnten denken, ah, das ist bloß Kunst. Aber da ist immer noch ein befremdendes Moment, das zwischen dem liegt, was wir als alltäglich wahrnehmen, und dem, was Kunst ist.
So this moment I think can be interesting. This moment is powerful, this changing of it.
Tina Klatte über den brasilianischen Klangkünstler André Damião, der noch bis Anfang Juni Stipendiat der Radio Art Residency in Halle an der Saale ist. So viel für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.